zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Ja, wir sind zurück. Wir sind zurück nach, ich glaube, fast einem halben Jahr oder ist sogar ein halbes Jahr. Etwas
wer
lang.
Wer weiß das schon, ja. Wer weiß das schon.
Das hat, also, dass wir zurückgekehrt sind, würde ich sagen, hat, sagen wir mal, zweieinhalb Gründe. Der erste halbe Grund ist natürlich, dass wir es geschafft haben, endlich. Und das, obwohl es jetzt nicht unbedingt leichter geworden ist, würde ich sagen, weil zu Jos zwei wunderbaren Kindern hat sich jetzt noch ein drittes hinzugesellt. Also nicht beim Jo, sondern auf unserer Seite.
Gott sei Dank.
Ja. Also jetzt haben wir zwischen uns beiden drei Kinder, natürlich jeweils mit Partnerin, und denen müssen wir, glaube ich, auch mal ganz herzlich danken, die das jetzt ermöglicht haben. Wir haben es tatsächlich geschafft jetzt. Ja. Ich glaube, je mehr Kinder, das ist eher exponentiell, dass das schwieriger wird als linear, oder? Aber da kannst du vielleicht aus Erfahrung reden.
Also ich habe mit einer Arbeitskollegin geredet, die vier hat, und sie hat gesagt, zwei, also wenn du zwei hast, hast du den Stress von fünf, alle anderen nimmst du dann so quasi noch mit.
Okay. Dann also, immer mehr, aber asymptotisch flacht das ab, aber am Anfang ja. Ist es schon sehr, okay. Naja, das war der erste halbe Grund. Der eineinhalbte Grund sozusagen ist, wir feiern heute Eskaniversary. Also tatsächlich, jetzt, wo wir aufnehmen, heute ist unser Jahrestag, wenn man so will, der sechste Jahrestag, beziehungsweise ich weiß nie, wie man das zählt. Also wir machen jetzt seit 6 Jahren Eskapoden und ich glaube, wir nennen das jetzt Eskaniversary Nummer 6.
Soll mir recht sein.
Genau. Ich glaube, ich werde es heute nicht
auch dazu sagen, dass wir podcasten seit Anbeginn der Podcasts.
Mindestens, ja. Mindestens so lange wie Mark Maron. Tun wir schon podcasten.
Seit damals, als der erste Podcast, benannt nach Star Wars Podracer, ausgestrahlt wurde.
Ja, das war damals unser Sebulba-Fancast, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Also, Eskaniversary, der eineinhalbte Grund. Und der zweieinhalbte, letzte Grund, wie auch immer, ist King Conan is coming. Also, der Arnie hat wohl sich bereit erklärt oder das released oder keine Ahnung, jedenfalls es kommt ein neuer Conan-Film mit Arnold Schwarzenegger, und da haben wir uns gedacht, weißt du was, wir sollten mal über den alten Schwarzenegger-Conan reden, also 1982er Conan, der Barbar oder Conan the Barbarian von John Milius, geschrieben von ihm und, wer hätte
Oliver
das gedacht?
Stone. Oliver Stone, komplett crazy.
Komplett
merkt
crazy.
Man den Film auch an, es ist einfach so ein deeper, komplexer, gesellschaftskritischer Film, also ohne Oliver Stone wäre das nie möglich gewesen.
Ich weiß jetzt noch nicht, wie ironisch du das meinst, wie sarkastisch du das meinst.
Sehr.
Wir werden drüber reden, okay, wir werden drüber reden. Wie immer werden wir natürlich am Anfang mal so ganz allgemein über den Film reden und dann nochmal raushauen, wenn wir über Spoiler reden. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr man einen, wie alt ist der Film jetzt? Boah, ich will nicht rechnen. Mehr als 40 Jahre alten Film. 44 Jahre alten Film. Wie sehr man den noch spoilen kann und soll, aber habe ich mich da jetzt verrechnet?
Ich sage mal, jetzt, unabhängig wie alt der Film ist, ist es jetzt nicht gerade Fight Club oder Star Wars 5.
Ich glaube, ich kann am Ende
den einen oder anderen Spoiler herausnehmen.
Genau. Conan war den ganzen Film über tot oder so. Genau.
Und Lukes Vater.
So schaut's aus. Genau, neben Arnold Schwarzenegger, den ich ja schon angesprochen habe, auch James Earl Jones, und ich habe das erst im Nachhinein erkannt, also nicht erkannt, sondern ich habe es erst im Nachhinein gelesen und ihn nicht erkannt, Max von Sydow, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, weil ist er, glaube ich, was? Ist er Schwede oder so? Keine Ahnung.
Ich habe ihn für den Deutschen gehalten, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht hinterfragt.
Ja, schauen wir es kurz nach. Schwedischer Schauspieler tatsächlich, ja, genau. Karl Adolf, und Anführungszeichen Max von Sydow. Okay, also ich glaube, das Max ist egal.
Wundert mich jetzt, dass er sich nicht für Adolf entschieden hat.
Naja, er spielt eh eine relativ kleine Rolle, also müssen wir da, glaube ich, nicht zu viel drüber reden. Aber
er ist schon der Typ, der ausschaut wie Gérard Depardieu, oder?
What? Ja, keine Ahnung.
Einer von denen schaut aus wie Gérard Depardieu.
Welcher Gérard Depardieu? Der Obelix spielt? Der jetzt den Putin Obelix in den Arsch kriegt? Oder noch ein älterer? Ich weiß es ja nicht.
Obelix.
Okay, er ist König Osric, weiß ich nicht. Er schaut eher so aus wie der Denethor, finde ich. Oder also der noch unter Grima Schlangenzunges Einfluss steht.
Nein, ich meine einen von diesen axtschwingenden Typen, von diesen
nein.
Gegnern von Conan.
Wir reden dann über die Handlung und dann werde ich das sagen, wer der Max von Sydow ist, okay? Oder wen er spielt. Vielleicht.
Auf jeden Fall, wenn wir gerade bei ihm sind, er spielt halt auch bei Solomon Kane mit. Ich glaube, der ist von 2009. Das ist auch eine Howard-Verfilmung.
Oh, spannend. Spannend, spannend. Ja, wie fangen wir es denn an? Ich frage dich mal folgende polarisierende Frage. Ist das für dich ein Osterfilm? Weil Ostern kommt ja demnächst. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, vorletztes Jahr haben wir über Ostern geredet, über den Jesus, Feast of Jesus, glaube ich, war das ja, damals.
Der war gut. Also nein, weil Feast of Jesus ist der einzige Osterfilm.
Okay.
Aber also tatsächlich die Assoziation mit Ostern hätte ich jetzt nicht gesehen.
Okay, es war eine sehr vage von mir, weil ich habe mir so gedacht, okay, irgendwie erinnert mich der wegen der Wüste an lebendes Brian.
Exakt, lebendes Brian. Generell so vom Style.
Und von lebendes Brian bin ich dann schon in Ostern quasi, ja.
Ja, voll. Ja, na, stimmt, also diese 80er-Wüsten-Assoziation macht Sinn.
Genau.
Dann ist aber Dune wahrscheinlich auch ein Osternfilm, oder? Also
ist so Sandwüste, das ist nicht diese spanische, trockene Wüste irgendwie mit
wie jeder
trockener
weiß, kommt,
Erde.
Der Osterhase aus Spanien.
Ja, genau. El Champo de Oster, oder keine Ahnung.
Okay.
Mein Spanisch ist noch schlechter als mein Französisch, obwohl ich zweiteres zumindest einmal 4 Jahre in der Schule hatte. Na gut, dann lass mich dich anders fragen, wenn wir schon mit dem Ostern nicht auf den grünen Zweig kommen. Was ist denn dein Bezug zu Conan? Vielleicht klärst du uns da mal drüber auf.
Lange habe ich eigentlich genau gar keinen Bezug zu Conan gehabt. Ich habe den Film von 2011 gesehen mit
Jason Momoa. Vor dem?
Den habe ich... Ja, voll.
Okay.
Also ich habe tatsächlich den neuen Conan irgendwann in den letzten 10 Jahren, glaube ich, mal gesehen. Ja, den alten, meine ich. Und der mit Jason Momoa hat mir eigentlich ganz gut gefallen und hat irgendwie mein Conan-Bild, das einfach durch die Popkultur, ohne dass ich je was gelesen gehabt hätte oder den Film gesehen habe, in meinem Kopf war, durchaus bestätigt. Ein muskulöser Typ, der ab und an einen guten Spruch schmeißt und alles wegschwertet, was ihm in die Quere kommt.
Mhm.
Und am Weg vielleicht noch eine Maid mitnimmt, die sich dann so zu seinen Füßen schmiegt und... Und ja, also so dieses Pulp-Cover-Motiv.
Dachte ich jetzt auch, ja.
Ist, glaube ich, tatsächlich auch sogar das Poster, das gezeichnete Poster vom alten Conan. Da steht er auch so da mit erhobenem Schwert und sie schmiegt sich so an ihn.
Sag mal, lüge ich jetzt oder gibt es nicht ein Star Wars-Cover auch, wo irgendwie Prinzessin Leia
voll,
so zu
im
Loops?
Vierer, ja, voll. So, oh. That's how you did it in that time.
Oh, mies eigentlich, aber okay.
Ja, und ich habe mich eigentlich jetzt erst vor einem halben Jahr oder so dann, da gibt's eine deutsche Buchneuauflage Das Blut der Schlange. Da hat irgendein moderner Autor, ich glaube er ist Sterling, quasi die Vorgeschichte zu einer Robert E. Howard Geschichte geschrieben. Die Robert E. Howard Geschichte ist Rote Nägel, die ist auch in dem Buch drin, hinten.
Mhm.
Und in dieser Geschichte, die passt jetzt auch tatsächlich zu unserem Gespräch, kommt Valeria vor. In der Robert E. Howard-Geschichte trifft ganz am Anfang Conan Valeria im Wald. Sie kämpfen gegen so ein Drachenviech und kommen dann in eine Stadt und erleben dort wilde Abenteuer. Sehr wilde Abenteuer, ziemlich orge Abenteuer.
Okay.
Und dieser moderne Autor hat einfach quasi die Vorgeschichte geschrieben, wie Conan hinter Valeria, also er kennt sie schon, sie waren gemeinsam Söldner und er jagt ihr hinterher, weil sie es abkaut. Und er jagt ihr hinterher und will sie wieder einholen, weil er einfach mega auf sie steht. Und also der hat einfach die Vorgeschichte zu Robert E. Howard-Geschichte geschrieben.
Mhm.
Und ich finde tatsächlich eigentlich die Robert E. Howard-Geschichte besser. Also dafür, dass der in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts geschrieben hat, haben die einfach irgendwie eine ziemliche Kraft natürlich. Also er hat publiziert in Pulp-Magazinen. Ich habe in einer Dokumentation gesehen, dass es anders im Fantasy-Bereich damals eigentlich auch nicht möglich war. Also du bist an diesen Pulp-Magazinen nicht vorbeikommen.
Mhm.
Er hat ja dort auch zum Beispiel Lovecraft als Mitautor kennengelernt und die waren auch im Briefkontakt.
Mhm.
Und das finde ich jetzt, habe ich jetzt erst erfahren, es gibt zum Beispiel auf Spotify ein Hörbuch an Der Gott in der Schale, ein Conan-Hörbuch, das eigentlich ganz gut war.
Also vielleicht müssen wir ganz kurz noch sagen, explizit, man kann sich wahrscheinlich eh denken, aber dieser Autor, von dem du sprichst, der hat den Conan erfunden, ja.
Ja, genau. Ja. Robert E. Howard hat Conan erfunden, also nicht nur Conan, sondern eben auch schon den erwähnten Solomon Kane und noch ein paar andere Charaktere, die ich nicht kenne, wie Bran McMorn, den Pikten, oder den irischen Piraten Turlo O'Brien und noch ein paar andere. Aber Conan ist sicher der charakteristischste und bekannteste von ihm und der tatsächlich auch ein bisschen autobiografisch ist. Also ich habe mich jetzt echt ein bisschen reingelesen okay. in den Robert E. Howard.
Ja.
Unter anderem gibt es auch eine coole Doku auf Amazon, die heißt irgendwie Die Ursprünge der Fantasy. Das sind so 4 Teile und in jedem geht es um einen anderen Fantasy-Autor, der die Fantasy halt wirklich maßgeblich mitgeprägt hat.
Ja.
Und einer ist halt so Robert E. Howard.
Cool.
Und vielleicht auch noch spannend, diese Doku wird, durch die Doku führt John Howe, der Herr der Ringe-Zeichner. Also der geht quasi, der vergeht immer zu den Geburtshäusern von denen und schaut sich das an und redet mit irgendwelchen Nachfahren oder mit irgendwelchen Leuten, die sich auskennen.
Cool.
Sind 4 coole Folgen, kann man sich gut anschauen. Sind, glaube ich, gratis auf Prime, also nicht irgendwie hinter einer zusätzlichen Channel-Paywall. Genau. Und der Robert E. Howard, war tatsächlich, also der war, hat sein ganzes Leben lang immer in kleinen Kuhdörf in Texas gelebt, den einen oder anderen Job gehabt, da mal irgendwie Baumwoll pflücken, da irgendwie mal in einer Anwaltskanzlei, Amateurboxer, was sich also auftut auf den Straßen von Texas. Und dann ist er irgendwann nach New Orleans gekommen, hat er, also 1929 ist er, hat er eine Reise nach New Orleans gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er war einfach überwältigt von dieser 300.000 Einwohnerstadt. Hat es überhaupt nicht gezahlt, was diese Zivilisation da bedeutet, mit den ganzen Regeln und Gefahren an jeder Ecke und Tumult. Und ich stelle es mir irgendwie so vor, wie wenn ein Kind das erste Mal in einem Vergnügungspark ist. Alles ist schrill und leuchtet und schreit und bling, bling, schepper. Mhm. Und er war halt komplett überfordert mit der Zivilisation. Und das ist einfach eins der Hauptmotive, das sich durch diese ganzen Conan-Geschichten zieht, dass Conan, der Barbar, der ist ein bisschen archaisch ursprünglich mit der Natur verbunden, einfach nicht klarkommt mit den Regeln der Zivilisation. Hm. Er kann sich schon anpassen, meistens haut er halt irgendwie in den Kopf ein. Aber alles in allem spiegelt Conan Robert E. Howards Einsamkeit, weil er halt auch in seinem Umfeld irgendwie nicht wirklich auf Anerkennung gestoßen ist und halt seine Überforderung mit dieser großen, großen Welt.
Spannend. Das widerspricht ein bisschen Robert dem Howard Film, oder?
Nicht, das ist Robert E. Howard ist jetzt nicht so dieser Muskel.
Aber er war, glaube ich, Bodybuilder mal eine Zeit, oder? War auch einer seiner.
Er war zumindest Amateurboxer.
Ja, okay, das Amateurboxer, ja.
Und, naja, auf jeden Fall spricht Conan oft das, was Robert E. Howard denkt. Also, er ist ein bisschen so sein Sprachrohr.
Okay, dann müssen wir da, wenn wir über die Handlung reden, vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Ich vermute hier einen Unterschied zwischen den Geschichten und dem Film, den wir heute besprechen werden. Aber dieser Howard ist halt wirklich auch interessant. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Fahr ruhig fort.
Was ich auch noch ganz cool finde, was ich vorher sagen wollte, mit dieser der Gott in der Schale, den man sich auf Spotify als Hörbuch anhören kann, man kann auch die ganzen Robert E. Howard-Geschichten alle auf Gutenberg gratis lesen, weil einfach Copyright aus ist.
Ah ja.
Dieser Gott in der Schale ist ein schönes Beispiel dafür, dass Conan oder Robert E. Howard sich mit Conan richtig austoben kann. Also der macht Genres, wie es ihm halt passt. Das ist nämlich einfach eine Krimi-Geschichte, also ein Kriminalfall, wo Conan halt einer der Verdächtigen ist. Und sie versuchen dann den Mörder zu finden. Und dann trifft jetzt ein bisschen den Cosmic Horror ab. Und also das sind beides zwei Genres, die ich jetzt Conan nicht zuschreiben würde, wenn ich einfach nur dieses Klischee oder den Film von 1982 im Kopf habe. Und gerade Cosmic Horror dürfte öfter mal eine Rolle spielen. Ich habe jetzt nicht so viele Geschichten eben gelesen, aber das dürfte öfter mal vorkommen, wo wahrscheinlich einfach auch der Kontakt zu Lovecraft ein bisschen tragend wird.
Cool. Ja, was ich noch zum Howard sagen wollte, also du hast gesagt, sein ganzes Leben oder so, er hatte ein sehr kurzes Leben, muss man echt sagen. Es ist ja tragischerweise mit, was, 37 hat er sich umgebracht, oder? Oder war mit 30, war nicht mal 37, war 30. Im Jahre 36 hat er sich umgebracht, aber da war er erst 30.
Ja, voll.
Aber in der Zeit hat er schon echt, wie soll man sagen, ich will nicht sagen viel geschafft, aber wenn man jetzt so zurückblickt, ich finde das in irgendeiner Form fast visionär, weil wenn man jetzt denkt, okay, frühe Fantasy, dann denkt man halt vielleicht noch an C.S. Lewis und natürlich Tolkien, die sicher die populärsten Anfang des 20. Jahrhunderts, also Anfang, kann man eh einfach nicht sagen, es war alles Post-1930er, was die rausgebracht hat, oder zumindest was der Tolkien rausgebracht hat, weil Narnia weiß ich jetzt nicht genau. Aber tatsächlich, wie du es eh schon angedeutet hast, diese Pulp-Magazine waren früher nicht nur die einzige Möglichkeit, sondern glaube ich auch das Einzige, was zu dieser Zeit so in diese Richtung gegangen ist. Also ja, davor gab es schon die damals auch noch eher als Märchen firmierten Alice in Wonderland und vielleicht so Gullivers Reisen und der leider gab schon fantastische Stoffe, aber so diese Fantasy, die man halt jetzt mit Tolkien vor allem verbindet und allem danach, das hat eigentlich der Howard auch schon gemacht. Der hatte auch schon seine eigene Welt, also eigene Welt stimmt nicht ganz. Er hat sich dieses Hyborian Age ausgedacht, was unsere Welt ist, aber vor 10.000 vor Christus gespielt hat, was dann so ein ganz netter Twist war, damit er sich quasi austoben kann. Weil in dieser, er sagt halt, das war nach dem Untergang von Atlantis, das kommt auch im Film so vor, aber bevor dann wieder quasi die Geschichtsschreibung anfing oder war es andersrum, ich weiß jetzt nicht mehr. Jedenfalls so eine nicht, eine Zeit, wo wir halt keine Aufzeichnungen mehr haben, ja. Und da hat er sich einfach ausgetobt und einfach seine eigene Welt geschaffen, was ja ähnlich ist, wie das auch der Tolkien gemacht hat. Mittelerde ist ja auch eigentlich unsere Welt, mehr oder weniger. Oder auch Spoiler für die leider abgesetzte Serie Wheel of Time. Rand World ist ja auch unsere Welt, aber halt zu einem anderen Zeitpunkt.
Ja, vielleicht sollte man da noch ergänzen, dass er sich halt ziemlich ausgetobt hat. Also bei dieser New Orleans Story gibt es halt auch die Geschichte, dass er dann dort in einer Bibliothek war und ein Kinderbuch über Pikten entdeckt hat. Mhm. Das scheinbar aus historischer Sicht ziemlich shitty war, aber ihn hat es halt einfach angesprochen. Und er hat diese Form der Pikten, die er in diesem Kinderbuch irgendwie geil gefunden hat, halt in seine Hyborian Age gepackt. Und so hat es halt generell mal so Atlantis hier, Pikten da, da noch ein bisschen Hochkultur und da ein bisschen Maya rein, noch Magie und Drachen und Schlange
Kelten
dazu.
Und weiß nicht was, ja.
Und ja, voll. Und aber wie du gesagt hast, also dieses Hyborian Age, da gibt es einen Essay, den kann man auch gratis lesen. Also der hat quasi seine Meta-Erzählung dazu durchaus gemacht. Also richtig Tolkien-mäßig.
Seine
also,
Lore, wenn man so will, ja.
Seine Lore, genau. Und zwar scheinbar hauptsächlich, damit er nicht durcheinander kommt, also wirklich für sich.
Ja.
Aber ja, also das ist tatsächlich deep. Und nochmal, man muss dazu sagen, es ist vor Herr der Ringe. Es ist in den 30er Jahren, es ist beziehungsweise sogar noch früher. Und er prägt, das ist mir jetzt erst beim Lesen von Rote Nägel aufgefallen, schon einiges, was wir als Fantasy-Standard sehen. Also zum Beispiel bei Rote Nägel gibt es halt einen Zauberstab, der rote Flammen schießt. Also so rote Blitze.
Geil.
Also ja. Das klingt doch sehr nach D&D und so weiter.
Aha.
Generell auch so die Figuren, irgendwie die wilden Affen, die ihn angreifen und Schlangen und irgendwelche Flüche, die Tiere auf dich hetzen und so. Also ich glaube, gerade im D&D und im Rollenspielbereich ist da viel aufgegriffen worden von ihm. Und was in dieser Doku auch noch gesagt wird, und das finde ich auch einen spannenden Gedanken, erstens, er kennt nicht die europäische Tradition, also er kennt jetzt nicht Camelot und unsere Sagen, die ja durchaus eigentlich auch als Fantasy bezeichnet werden könnten, weitgedehnt, Nibelungen und so.
Na klar, auch Homer und so weiter, könntest du auch schon als Sword and Sorcery bezeichnen in irgendeiner Form.
Voll, ja. voll. Schauen wir mal, was da Herr Nolan draus macht.
Ja.
Und er sagt, also in dieser Doku sagt halt einer von diesen Howard-Experten, dass das ein durch und durch amerikanischer Held ist, weil er nicht im Gegensatz zu unseren luschigen europäischen Helden, er hat keine Initiation oder so, also er zieht aus und kommt besser zurück oder so. Er ist kein Adeliger, kein Familienerbe, kein Schicksalskuss, so à la Harry Potter, du bist jetzt vom Schicksal verflucht und auserwählt. Sondern er ist halt einfach ein Typ, der halt muskulös ist aus Schicksalsgründen und sich halt durchschlägt. Nicht aus Schicksalsgründen, aber halt seine Lebensumstände.
Ja.
Seine Lebensumstände, im Film ist es ein großes Rad, das er drehen muss, haben halt dazu geführt, dass er stark ist, er hat viel in der Natur gelebt, kann sehr gut kämpfen. Und muss halt schauen, wie er mit seinem Kämpfen in der großen, weiten Stadt dann irgendwie über die Runden kommt. Als Söldner oder als Pirat oder schließlich auch als König.
Genau. Je nachdem, welche Geschichte man gerade liest, oder? Ich habe es jetzt nicht gelesen, aber es klingt schon sehr heterogen, sage ich jetzt mal, wie du es schon beschreibst. Wenn sogar Genregrenzen überwunden werden, dann vermutlich auch die Geschichten. Ne?
Also ich glaube, es ist so ein bisschen wie diese 90er Zeichentrickserien, wo halt jede Folge quasi seine eigene Handlung erzählt, seinen Creep of the Week quasi, und im Endeffekt beeinflussen sie sich halt nicht gegenseitig.
Mhm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diese Erklärungen zu dem werten Robert E. Howard und seinem Conan, sage ich jetzt mal. Ich werde auch noch ganz kurz ergänzen, was mein Bezug jetzt zum Conan ist, wobei, den hast du jetzt, glaube ich, noch gar nicht ausgeführt. Bitte. Aber meiner ist im Grunde, ich wusste, es gibt einen Film, das Arnie mitspielt, und ich war mir 50% sicher, dass Arnie den Barbaren spielt. Aber es hätte auch sein können, dass er der Bösewicht ist. Ich weiß es nicht. Oder keine Ahnung. Ja, so oder, also der Antagonist. Genau, so wie bei Terminator, genau. Naja. Jedenfalls, dass James Earl Jones mitspielt zum Beispiel, wusste ich dann schon wieder gar nicht.
Ja, ich auch nicht.
Ich glaube, ich habe ihn mal wahrscheinlich einen Screenshot von ihm gesehen, aber habe es nicht mit Conan, den Barbar, in Einklang gebracht. Und, aber das ist jetzt schon zu lang her, also ich habe vor Ewigkeiten mal die Pratchetts alle gelesen. Ich habe auch vor, sie nochmal zu lesen, aber damals, da gab es halt den Cohen, den Barbar. Und der ist natürlich, also ein alter Mann, sozusagen der Conan in Rente. Den kannte ich auch, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie sich der über den Conan dann lustig macht. Also damals kannte ich den Conan halt nicht, deswegen habe ich die Persiflagen dann auch nicht erkannt. Abseits des Namens natürlich. Cohen, Conan ist relativ nah dran, ja. Aber generell, dieser Conan, der hat ja dann anscheinend auch den Roland Emmerich sogar inspiriert zu seinem 10.000 BC.
Echt?
Hat dann wohl mal gesagt. Und sonst wahrscheinlich auch den ein oder anderen, die ein oder andere Person inspiriert, sage ich jetzt mal. Der hat auch schon, wie gesagt, über 40 Jahre alt ist der Film, dann auch ein Remake erfahren hatte und ja auch schon eine Fortsetzung in 1984, glaube ich, bekommen hat, gell? Conan the Destroyer. Conan
der Zerstörer.
Yes.
Hey, aber das würde bedeuten, dass Roland Emmerich sich Gedanken zu seinen Filmen macht.
Anscheinend, gerüchteweise. Man weiß es nicht so genau.
Jetzt gilt die Unschuldsvermutung.
Ja, und sonst, Jo, sag du vielleicht nochmal, wie bist du denn jetzt zum 1982er Film noch gekommen? Oder war ich der gesagt hat, hey, lass uns den anschauen und dann hast du ihn gesehen? Oder wie war das?
Na, wir haben in letzter Zeit, also im letzten Jahr, sage ich mal, generell so ein bisschen alte Filme aufgeholt. Wir haben tatsächlich auch Red Sonja mal geschaut, den alten.
Cool. Mhm. Vom selben Regisseur, den, ja.
Ja, voll. Aber deutlich schlechter.
Okay.
Weiß gar nicht, woran das liegt. Das Einzige, was man wirklich sagen muss, der Soundtrack ist deutlich besser, weil der ist von Ennio Morricone.
Okay, deutlich gut. Besser. Ich fand nämlich den...
Doch, der ist so geil.
Kann ja sein, aber der Conan-Soundtrack, finde ich, ist schon auch ziemlich geil. Der ist von Basil Poliduris oder Poliduris.
Genau,
keine Ahnung, aber ich fand den wirklich gut eigentlich, ja. Also jetzt nicht so catchy oder so, aber richtig, keine Ahnung, fand ich schon geile Musik eigentlich.
Ja, ich sag mal, das Conan-Film habe ich nicht im Kopf, das von Red Sonja für immer.
Okay.
Auch Fun Fact, Red Sonja kommt eigentlich nicht in der Hyborian Age vor, die kommt in einer anderen Geschichte vor. Eher auch von Robert E. Howard und tatsächlich hat Marvel, es gibt ja auch den Conan als Marvel-Held, Marvel hat die Red Sonja dann in die Hyborian Age zurückgeholt quasi.
Ist der Conan ein Marvel oder ein DC-Held? Weißt du das? Marvel, okay.
Ziemlich sicher.
Na gut.
Weil es gibt tatsächlich in einem von diesen Marvel, was wäre, wenn vielleicht möglicherweise Versus, gibt es tatsächlich irgendwo mal diese Anspielung, dass Red Sonja eine Vorfahrin von Mary Jane aus Spider-Man ist.
Why not?
Ja, sie rote natürlich. Haare, why not?
Ah, ja,
it natürlich. Makes sense.
ja. Na nee, gut, okay. Das heißt, du hast ihn jetzt schon mehrmals gesehen, den Conan von 1982?
Ich glaube, ich habe das zweimal gesehen und also weil man jetzt halt nochmal angeschaut haben. Ja, wir haben halt einfach generell so ältere Filme ein bisschen geschaut. Ich habe zum Beispiel auch Silent Green und solche Sachen geschaut.
Der fehlt mir noch, ja.
Der ist richtig gut, den können wir auch mal besprechen.
Talk about Utopien, gell?
Ja, voll. Naja, auf jeden Fall in diesem Rahmen ist halt irgendwie auch Conan oder halt zum Beispiel auch das Labyrinth wäre auch so ein Film.
Ah, ja. Spannend.
Ja, solche Sachen. Kann man alles gut noch nachholen. Und ich finde, die Filme haben damals halt einfach einen eigenen Charme gehabt. Ich finde gerade die 80er-Filme haben einen Charme, den ich nicht beschreiben kann, aber der einfach eigen ist. Das haben die 90er-Filme nicht mehr und das haben die Filme davor auch nicht. Das ist so ein 80er-Ding irgendwie.
Okay.
Also ich kann es wirklich nicht mehr fassen. Es ist einfach so ein, so, vielleicht so ein bisschen simpel, dann halt noch nicht mit 20 Farbfiltern. Das heißt, es hat irgendwie so was bodenständig Uriges irgendwie.
Alles klar. Also ich fand jedenfalls, wenn wir dazu ein bisschen in unsere Meinung eintauchen wollen schon, ich fand jedenfalls, dass er coole Sets hatte. Das hat mir einfach wesentlich besser gefallen, als wenn man heute jetzt irgendwie in der Volume drinsteht und den 14. Mandalorian macht oder so. Oder Verschnitt davon. Irgendwie hat das, man merkt halt immer noch, ja. Man merkt halt immer noch, ob die Leute auf dem Set stehen oder nicht. Und ich weiß nicht, ob es jetzt viel teurer ist oder billiger ist, aber ich finde, es hat sich ausgezahlt, dass die hier einfach Sets gebaut haben, Szenen mit Tausenden von Extras gemacht haben und oder Sets wiederverwendet haben. Ich glaube, das war von irgendeinem Western, konnten sie das Stadtset übernehmen oder haben sie noch wahrscheinlich ein bisschen aufgehübscht mit diversen Fantasy-Elementen, genau, mit Totenköpfen, keine Ahnung was. Aber ich fand's richtig cool. Also ich meine, wir kommen dann noch zu negativen Punkten, von denen ich auch einige habe, aber ich fand die Musik geil und ich fand die Sets geil. Das würde ich dem Film schon anrechnen, dass das ziemlich cool
war. Von dieses Tempelset, also wenn das in Miniatur war, dann war es echt gut eingearbeitet, aber ich glaube fast, dass sie da einfach so einen Berg haben, wirklich diese Treppen gebaut haben.
Es wirkt ganz so.
Würde ich ihnen mal unterstellen.
Ja, vor allem, weil da auch Leute draufgestanden sind, die sich auch, glaube ich, bewegt haben. Oder war es ein Mad Painting?
Ja, gut,
ich
weiß aber es nicht. Aber es auch durch Minas Tirith, also irgendwie geht das schon.
War sehr cool.
Aber sehr cool. Und man kennt ja auch diese Bilder, wo sie bei Conan halt irgendwo seine Klippe oder was haben und dann halt einfach so auf Stäbchen vor die Kamera noch so das Modell von der Burg halten, das auf der Klippe drauf ist. Wurscht, du hast recht, es schaut einfach so viel besser aus als dieses ganze seelenlose CGI-Zeug. Und ich fürchte halt, dein großer Albtraum mit KI wird das wahrscheinlich noch viel schlimmer werden in naher Zukunft. Also auf jeden Fall lieber diese alten Oldschool-Effekte und Sets. Auch wenn es dann vielleicht mal ein bisschen Plastik ausschaut, aber es ist haptisch und greifbar.
Mhm.
Und fühlt sich echt an. Und da habe ich mal ein YouTube-Video gesehen. Es dürfte tatsächlich auch an der Beleuchtung ganz stark liegen, dass halt so ein echtes Set echt beleuchtet ist, von der echten Sonne.
Mhm.
Während du diese CGI-Sets heutzutage alle quasi nicht beleuchtest, damit du in der Post dann die Beleuchtung jederzeit von links nach rechts noch drehen kannst, je nachdem, wie du es haben willst, von oben nach unten, wenn du halt den und den Schattenwurf haben willst. Und dadurch wirkt das halt alles so zweidimensional unausgeleuchtet. Und manche Filme machen das mehr, manche weniger, aber es stimmt ein bisschen. Also gerade diese Superheldenfilme sind echt so, oder auch diese Disney-Filme sind einfach,
ja, Marvel,
fühlen sich einfach völlig,
falls du das mit Disney meinst. Ja, genau. Ja.
Nein, ich habe jetzt diese ganzen Märchendinger, da ist es, keine Ahnung, Wicked habe ich nicht gesehen, aber ich unterstelle, dass es dasselbe ist.
Ja, wie fandest du sonst den Rest vom Film, abseits der Ausstattung?
Ein bisschen cheesy, sehr unterhaltsam, wie ich dir geschrieben habe. Ich finde, das ist ein episches Kleinod.
Ein episches Kleinod, okay. Ja, ich fand ihn eigentlich auch ganz unterhaltsam. Also ich bin mir immer noch nicht sicher, weil du gesagt hast, du hast, glaube ich, sehr sarkastisch gemeint, dass er so, wie hast du es gesagt? Egal, jedenfalls, dass er irgendwie verkopft daherkommt, hast du sarkastisch gemeint. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, wie viel davon postmodern ist und wie viel einfach nur pulpy trashy ist. Oder ob es beides ist oder keins von beiden. Weil ich meine, dieser Milius, der gehört ja auch so ein bisschen zu dieser sogenannten New Hollywood-Riege. Ich meine, ich bin jetzt absolut kein Filmexperte, aber wo halt auch so Spielberg und Lucas und so dazuzählen, die halt in den 70er Jahren groß geworden sind. Da wird der Regisseur irgendwie auch so ein bisschen dazugerechnet. Oliver Stone schreibt das Drehbuch. Also, keine Ahnung, der ist jetzt auch nicht, ja gut, Scarface ist jetzt auch nicht unbedingt ein subtiles Stück Gesellschaftskritik, würde ich jetzt meinen, aber ich weiß nicht, ob er nicht doch ein bisschen subversiv auch ist, der Conan, aber vielleicht traue ich ihm da. Na, ich weiß es eh nicht. Ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt beim Zuschauen. So, meinen die das ernst oder ist das schon so absichtlich übertrieben? Ich weiß es nicht. Das ist,
du meinst, ist so an dieser 1960 Batman.
Ja, genau. Es ist so ein bisschen auf dieser Schneide, so im Sinne von, wissen die eh, dass das trashy ist und wollen sie es genauso? Oder ist es ihnen passiert?
Nein, ich glaube fast, dass sie es schon wollen. Genauso wie ich glaube, dass Burton seine Batmans halt ein bisschen cheesy wollte.
Mhm.
Weil man damals halt Comics oder halt auch Pulp, und ich meine, Conan war ja halt auch schon ein Comic und ist ja auch in Romanen und so weiter noch fortgeführt worden.
Mhm.
Ich fürchte, er ist einfach trotz alledem ein bisschen pulpy assoziiert. Und das, glaube ich, wollten sie halt auch einfach aufgreifen. Also du machst es nicht, zumindest zur damaligen Zeit, unironisch, da ein Shakespeare-Stück mit Conan in der Hauptrolle. Also du sagst halt, okay, die Leute, die es lesen, sind Pulp-Leser und wir machen euch einen Pulp-Film und es fließt Blut und es fliegen Köpfe und gut ist.
Okay. Naja, wahrscheinlich hast du eher recht, als dass ich da zu viel reininterpretiere.
Aber warum man halt Oliver Stone braucht, verstehe ich halt wirklich absolut gar nicht.
Ich meine, es war, ich muss jetzt nochmal
kurz nachschauen. Das war wahrscheinlich eine besoffene Geschichte. So, Olli, machst du mit? Und er so, Schwert, lol.
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es war einer seiner ersteren. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, wo der in seiner Filmografie so rumliegt. Es war sein vierter Film. Also davor hat er 74, 78 und 81 schon Filme geschrieben und auch Regie geführt. Aber Conan hat er genau vor Scarface gemacht. Ja. Scarface war dann sein fünfter Film.
Ja, aber ich denke mal, Scarface, okay, das heißt trotzdem halt alles miteinander sehr viel komplexer und durchdachter.
Und ja, und vor allem dann auch Platoon und sowas. Also, ja. Ja, weiß ich auch.
Oder die ganzen Biopics und so.
Ja.
JFK und Nixon und so.
Who knows?
Habe ich das gerade falsch im Kopf?
Ja, doch. Also, ziemlich sicher. Lass kurz schauen, JFK auf jeden Fall. Nixon auch, ja. Hast voll recht, ja. Genau. Naja. Was wollte ich jetzt gar nicht raus? Genau, über die Pulpiness werden wir dann wahrscheinlich eh auch noch, wenn wir durch die Handlung steigen, so ein bisschen reden, weil die kommt, finde ich, schon fast noch etwas ärger daher, als das, was du vorher von den Geschichten so erzählt hast.
Aber ich finde die halt charmant irgendwie. Also,
ist charmant. So wie die Nacktheit irgendwie so charmant ist und gleichzeitig total unangebracht eigentlich.
Ja, ich finde, das muss so sein in einem Boring Age. Also zum Beispiel der neue Red Sonja, der im Großen und Ganzen von vielen Menschen als absolut nicht sehenswert eingestuft wird. Ich habe ihn eigentlich ganz auf dieselbe Art pulpy und unterhaltsam gefunden wie den Conan.
Okay.
Da wird das ja sogar thematisiert. Also da kriegt sie diesen Metal-Bikini und sie sagt so, was, das soll mich schützen.
Mhm.
Und der Typ, der ihn hier gibt, der klärt ja Dorn auf, sie so, nein.
Ja.
Ja, also ich finde, das gehört. Das gehört halt, also weil halt dieses barbarische Conan-eske assoziiere ich halt einfach auch mit diesen Postern, wo irgendein muskelbepackter Typ mit erhobenem Schwert dasteht und das knien irgendwelche Frauen vor ihm. Das ist alles nicht cool aus moralisch-ethischer Perspektive, aber das ist halt das, wie ich dieses palpige Conan 1930er-Ding assoziiere.
Mhm.
Von mir aus kann man auch sagen Manowar-Cover.
Oh ja, schöner Pull, ja.
Und das ist halt pulpy,
Ganzen,
ist pulpy, es ist shitty, aber es hat irgendwie so einen trashigen Charme.
Okay. So wie Power Metal. Ja. Nein, don't add us. Ich meine das nicht ernst.
Ja, das wäre schon cool, wenn einfach so der Soundtrack dann so von Manowar wäre. So.
Ja.
Oh nein, ich meine damit nicht, dass Manowar cool ist. Ich meine damit, dass es cool wäre, wenn so ein Soundtrack drauf wäre, weil es passen würde.
Okay. Was ich tatsächlich sagen muss, was mich am meisten gestört hat, fast doch mehr als die Nacktheit und die Pulpiness, weil, wie du sagst, das gehört irgendwie so dazu. Ich fand tatsächlich, dass ziemlich viele, ich sage jetzt mal Schlachtsequenzen, das sind ja mehr so Scharmützel, dass die ziemlich mies daherkommen, finde ich. Es schaut so aus, als hätten sich da die Leute verletzt, wenn sie mit ihren Requisitenschwertern rumfuchteln. Und ich will auch nicht wissen, wie viele Pferde da Schaden gekommen sind bei diesen Dreharbeiten. Also entweder sind das Artistenpferde, die das können auf Kommando, oder sie haben einfach gesagt, ach, in Spanien, da sind sie nicht so genau mit den Tierrechten oder so. Ich unterstelle es in Spanien etwas, was wahrscheinlich nicht so ist. Aber vielleicht schaut da die Hollywood, die Leute, die sich sonst darum kümmern, dass Tierrechte gewahrt werden oder ja, was auch immer. Hier schaut so aus, als würden die Pferde ziemlich auf die Fresse fallen und
man sieht ein paar Mal, wie es dann gleich wieder aufsteht.
Mhm.
Aber das habe ich mir echt auch gedacht, weil ich habe dann auch dran gedacht, man erinnere an ein Frühstück in Westeros, die fette, fette Schlacht, wo Jon Snow gegen Ramsay kämpft.
Battle of the Bastards,
fantastisch
ja.
war, ja.
Mhm.
Und wo wir wissen, dank CGI an solchen Videos, wo man schön sieht, wie es konstruiert wird, dass die ganzen Pferde, die sie überschlagt, halt alle natürlich CGI waren.
Mhm.
Und das war für die damalige Zeit fantastisches CGI.
Mhm.
Ich fürchte halt, 1982 waren es halt schon echte Pferde, die auf die Goschen gefallen sind.
Oh ja.
Und ich will auch gar nicht wissen, was ich machen muss, dass ein Pferd so auf die Goschen fliegt.
Ja, keine Ahnung. Genau, also die Pferde, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass der ein oder andere Stuntman, glaube ich, auch unbeabsichtigt mal ein Schwert in die Fresse bekommen hat oder sonst irgendwohin. Es schaut alles etwas unkoordiniert aus, muss ich zugeben.
Aber ich finde, also ich glaube halt tatsächlich, dass man das dem Film gar nicht vorwerfen kann. Ich glaube, dass du das aus einer modernen John Wick-Perspektive siehst. Wir sind halt mittlerweile gewohnt, dass Kämpfe sehr, sehr gut inszeniert sind. Und auch bei Herr der Ringe natürlich schon. Aber Herr der Ringe hat halt Fantasy aus dieser Trash-Ebene auf ein neues Niveau kommen. Seit Herr der Ringe steckt da Geld drin, seit Herr der Ringe nimmt man Fantasy ernst. Kurz drauf kommt dann auch Harry Potter. Aber davor war, glaube ich, Fantasy im Großen und Ganzen Conan. Und da hat man nicht irgendwie für eine Kampfsequenz, die 15 Sekunden dauert, 3 Monate geprobt oder so. Also du hast halt gesagt, ja. Schwarzenegger, da ist dein Schwert, bitte stich dem anderen nicht das Auge aus. Wenn ein bisschen blutet, ist okay und das haut wieder drauf.
Naja, vielleicht. Aber ich meine, parallel dazu, zur selben Zeit konntest du im Hongkong-Kino halt schon richtig geile Kämpfe, die sehr wohl choreografiert waren, ansehen. Und wahrscheinlich nicht nur im Hongkong-Kino, aber da muss ich halt jetzt dran denken, dass das ja Jackie Chan seine Anfänge auch schon, ich glaube, später ja, 70er aber, gehabt hat oder aber so. Aber
da zitiere ich halt sehr gerne an Jackie Chan. Erstens mal wisst man, wie oft sich der gute Mann verletzt hat.
Ja, trotzdem, dass es so choreografiert war, aber ja.
Und zweitens gibt es diese geile Szene, wo er den Fächer hochwirft und mit dem Fuß fängt. Also der schmeißt einen Fächer, einen offenen Fächer hoch, schlagt drei Leute zusammen und dann fängt er den Fächer mit dem Fuß. Und in einem Interview hat er gesagt, jeder kann das. Es ist nur nicht jeder bereit, das 140 Mal zu drehen. und ich glaube halt, da geht es einfach auch um Geld. Also klar, Jackie Chan lebt davon, für den ist das wichtig, aber Conan lebt halt nicht davon, dass du so eine Szene 140 Mal drehst. Also ich glaube, dass man damals halt einfach reingegangen ist und gesagt hat, good enough, passt. Das ist ein wildes Scharmützel. Okay. Kommt drüber, passt.
Naja. Aber tatsächlich hat wohl Schwarzenegger die meisten seiner eigenen Stunts gemacht. Immerhin. Keine Ahnung. Ob das jetzt gut oder schlecht ist,
aber... Wenn ich das mal anmerken darf, seinen Trizeps echt org.
Alles ist org an ihm, oder?
Ja, sein Trizeps ist so...
Welcher ist der Trizeps? Hilf mir, ich als Nicht-Bodybuilder.
Der untere, also der größere.
Am Arm?
Ja, beim Ellbogen, nicht bei der Ellbeuge.
Okay.
Glaube ich. Ja. Oder ich bin gerade komplett falsch, aber der steht eigentlich einfach vor wie Popeyes. Also einfach so, ich mir denke, wie geht das?
Ja. Generell kranker Typ, der Arnold, also das war ja, er war ja wirklich Bodybuilder, das werden wahrscheinlich die meisten wissen, aber er war ja zuerst Bodybuilder und Mr. Universe und weiß nicht was und hat sich dann so langsam in die Schauspielerei gewagt und dann aber erst nach ein paar Jahren auch wirklich diesen Durchbruch geschafft, vielleicht sogar mit dem Conan, auch wenn es nicht seine erste Rolle war, aber ja.
Findest du ihn einen attraktiven Mann, vor allem in Conan jetzt?
Boah. Also ich glaube, wenn man spezielle Fetische hat, was Muskeln betrifft, wahrscheinlich schon. Er ist nicht mein Typ, Mann, aber ich glaube, ich meine, ich bin leider ein langweiliger Hetero-Mann. Insofern tue ich mir da immer schwer, Männer einzuschätzen, aber ich glaube, mein Typ wäre er nicht. Zeige ich jetzt mal.
Ich bin auch ein
langweiliger Hetero-Mann. Wobei seine Haarpracht, aber... wenn die echt ist, die war schon sehr geil.
Ich finde halt, vor allem mit zunehmendem Alter, kann man sich dann auch mal eingestehen, dass es auch Männer gibt, die, finde ich, ja, auf irgendeine Art attraktiv sind. Und ich sag halt, Conan würde ich nicht, also Schwarzenegger würde ich halt nicht dazu zählen.
Okay.
Klar, die Muskeln sind beeindruckend, aber ich finde, er hat einfach eine ziemliche Kackfresse.
Kann sein. Also, tatsächlich, wenn ich mir mal denke, der Mann, ich glaube, der ist attraktiv, dann sind das meistens nicht, in meinem Fall nicht klassisch attraktive Männer. Also schon solche, die sehr wohl in Hollywood dann auch attraktiv gesehen werden, aber jetzt nicht so die langweiligen, attraktiven Leute. Keine Ahnung. Aber das würde es vielleicht auch zu weit führen.
Aber ich finde zum Beispiel, ohne dass ich die das sonderlich attraktiv finden würde, aber ich finde zum Beispiel Jason Momoa den viel besseren Conan, rein vom Optischen her.
Okay, ja. Also Arnold würde mich jetzt nicht gerade umpolen, sagen wir es mal so. By the way, ich habe übrigens noch versucht rauszufinden, wo Österreich wäre im Hyborian Age und ich glaube, wir wären in der Region oder Königreich, keine Ahnung, Nemedia, keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Aber tut jetzt auch nicht viel zur Sache, weil da wäre dann auch der eigentliche Arnold her, obwohl er ja im Film, also Conan, ein Cimmerian ist, ein Cimmeraner, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch jetzt sagt, ich habe es auf Englisch geschaut. Was übrigens geil ist, aber da müssen wir dann später noch drüber reden, über die englische Tonspur. Ich würde jetzt aber tatsächlich langsam in die Handlung einführen, wenn das für dich passt, ja, außer voll, du möchtest noch was loswerden. Okay, dann seid ihr gewarnt. Lass
uns über die komplexe Handlung sprechen.
Spoiler, Spoiler, Spoiler für Conan, der Barbar. Ja, mehr weiß ich eh nicht über Conan, also vom Destroyer und vom König Conan kann ich euch eh noch nichts erzählen, aber wir werden jetzt mal über den Film Conan der Barbar reden von 1982.
Vielleicht noch ganz kurz, kurze Einschätzung. Hast du nachgeschaut, wie viel der Film kostet hat?
Habe ich nicht, aber vielleicht sehe ich es gerade auf der Wikipedia. Nein, 20 nein, Millionen.
Schon,
ach so, du wolltest mich fragen, wieso?
Ja, voll. Hättest du es so eingeschätzt?
Ich kann jetzt nicht mal sagen, was 1982 20 Millionen gesagt sind. Ist das inflationsbereinigt?
Ich hätte gesagt, dass der wahrscheinlich so 5 bis 10 Millionen kostet. Aber
okay.
Deswegen lassen sie mich halt auch keine Filme finanzieren.
Ja, 20 Millionen ist, glaube ich, für damals schon ziemlich teuer gewesen, gell? Aber er hat auch eingespielt dann. Mehr als 70, oder steht da 68,9 bis 79,1 Millionen. Ich weiß nicht, wieso das so eine Spanne ist, aber hat gut eingespielt, kann man nichts sagen.
Ja, nämlich zum Beispiel Conan von 2011 hat 90 Millionen gekostet und 63 eingespielt.
Hm, etwas schlechter.
Was mich wundert, weil, da, ich weiß nicht, ich finde es...
Aber das war, bevor Jason Momoa so ein Allerweltsname war, oder?
Das schon, aber es war zum Beispiel auch Ron Perlman ist dabei, Rose McGowan ist dabei, okay. Stephen Lang ist dabei. Also der Cast ist eigentlich ziemlich geil.
Okay.
Und der Film ist, und das finde ich auch noch kurz, um unsere CGI-Debatte nochmal aufzugreifen. Ich finde, in den 2000ern, so bis, ich weiß nicht, bis Marvel halt begonnen hat, alles kaputt zu machen, der hat natürlich auch CGI und trotzdem fühlt er sich irgendwie noch haptisch an.
Okay.
Also diese 2000er bis 2010 Fantasy-Geschichten, die waren, finde ich, alle auch noch greifbarer. Also die haben sich nicht so völlig virtuell angefühlt.
Hm. Ich müsste jetzt nachsehen. Ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich glaubte das. Also würde mich wenig überraschen, weil klar, mit den Avengers-Filmen dann, da war dann irgendwo so ein gewisser Einheitslook dann auch immer gegeben.
Ja, und ich finde, der hat halt irgendwie so was Lego-mäßiges irgendwie.
Lego?
Rein von der, keine Ahnung, alles so okay. Bunt und nee. Schön so Spielzimmer einfach.
Aha.
Passt ja irgendwo auch zum
Spielzeug. Marvel. Okay.
Es wirkt halt nicht wie echte Welt. Und okay. Das hat halt zum Beispiel DC, finde ich, immer besser gemacht.
True. Die haben mehr Textur in ihren CGs. Aber ich glaube, auch das haben wir wahrscheinlich schon des Öfteren in den Escapons gesprochen. Vielleicht verlieren wir da jetzt nicht zu viel Zeit damit. Also lass uns eintauchen.
Stürzt in die Handlung.
In die Handlung, genau. Also nochmal, Spoiler für Conan der Barbar von 1982. Wir fangen unseren Film mit einem schönen Intro an, was wir jetzt, glaube ich, überspringen können, weil wir haben eh schon drüber geredet, wie die Welt beschaffen ist. Aber dann kommt natürlich das obligatorische Gusseisenschwert oder Stahlschwert, was es so nicht gibt. Klassischer Film-Ding. Man gießt Stahl und macht ein Schwert draus. Bullshit, weiß man wahrscheinlich heutzutage auch. So ein klassischer...
Natürlich nicht.
Ja, es ist Blödsinn, weil Stahl willst nicht gießen und ich glaube, egal. Anderes Thema.
Naja, aber... Stell dir vor, es kommt Postapokalypse und ich versuche mir meinen Stahl zu gießen und dann sagt mir keiner, dass
du mit deinem Hochofen, den du in der Abstellkammer hast, gell?
Ja.
Ja.
Wer weiß?
Ja, solltest du nicht. Solltest lieber schmieden, jo. Also so, wie man es, naja, egal. Jedenfalls kommen wir dann zum Riddle of Steel, was der Conan-Papa dem Conan irgendwie beibringt. Aber es führt uns ganz kurz in das Dorf ein, wo der Conan lebt und in die Kultur der Cimmerians. Die aber nicht von langer Dauer ist, weil dann kommt der gewisse Thulsa Doom oder Thulsa, ich weiß nicht, und bringt alle um außer dem Conan. Also seine Mama, seinen Papa, alle sind tot.
Ich finde, die Frau hat ein bisschen gemein umgebracht.
Der ihr den Kopf abschlägt.
Ja, war das seine Mutter? Ich weiß es
nicht. Ich glaube schon, ja.
Aber das, wo er halt so ewig lang dasteht und ihr versucht, sie mit seiner Snake Magic da irgendwie mit den. So Dschungelbuchmäßig zu hypnotisieren oder was auch immer. So den Eindruck habe ich gehabt, das war es so ein bisschen.
Kommt er dann später auch wieder, aber ja.
Und ja, und dann schlagt er so den Kopf ab. Wenn man denkt, schlage ich halt gleich den Kopf ab. Musst du nicht
mehr stoppen, er wollte sie, glaube ich, eher versklaven, also so unter seinen Bann bringen. Das weiß ich jetzt aber auch nur, weil ich jetzt drüber nachdenke mit dem Rest des Films. Aber ja, letzten Endes widersteht sie ihm und er muss ihr dann den Kopf abschlagen, ganz beleidigt.
Na okay, aber dann lernen wir in dieser Szene, dass die Cimmerer einfach sehr willensstark sind und sich nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Schlangenkulten versklaven lassen.
Ja, jetzt danke, dass du auch mir jetzt zu dieser Erkenntnis geholfen hast. Ich habe es im Film nicht verstanden, aber jetzt,
ja, das ist so reden. Komplex und deep einfach.
Mindestens, ja. Fast so komplex und deep wie das, die Babybanks.
Dafür braucht man Oliver Stone.
Ja, die Babybanks, wie sagt man denn auf Deutsch, die Stirnfransen von James Earl Jones.
So
generell
beschissen.
Auch seine zwei Handlanger da. Ich dachte, hey, ist das doch Iron Maiden, oder? Das ist doch der Bassist von Iron Maiden. Schauen die nicht auch so aus? Haben die nicht auch so komische Stirnfransen?
Also diese Stirnfransen. Erstens mal assoziiere ich die komplett mit Berliner Techno-Szene und selbst dort sollten sie nicht existieren.
Okay. Nein, die sollten, glaube ich, nirgends existieren. Und wenn, dann ironisch. Naja. Klein Conan wird an der Stelle jedenfalls versklavt und er muss als einer von weiß nicht wie vielen Kindern da in dieser Chain-Gang daherhatschen, bis sie ihn dann letzten Endes auf dieses Wheel of Pain schnallen. Ich weiß nicht, wird dieser Begriff, den habe ich gefunden in der Zusammenfassung, glaube ich, auf der Wikipedia, wird der Begriff im Film mal genannt?
Ich kann mich nicht dran erinnern.
Oder ist das Conan Lore? Jedenfalls, ich weiß nicht, was das tut. Ist das eine Mühle oder ist das nur Schikane?
Darauf will ich gerade eingehen.
Bitte.
Natürlich wird es nicht genannt, aber ich glaube, da kann uns Environmental Storytelling ein bisschen was dazu sagen. Weil ich habe halt auch drüber nachgedacht in der Szene, okay, ist das jetzt nur Schikane? Aber erstens mal, wäre ich ein böser Schlangenkult-Dude, würde ich nicht Leute abstellen und wachen, die da einfach nur Leute schikanieren. Das ist ineffizient.
Ja.
Aber man sieht, dass dieses Rad auch auf seiner Art Hügelhaus ist. Mhm. Also da ist unten drunter ein Tor rein, also da drin ist irgendwas. Also
ich würde sagen, es ist eine Mühle. Und ob nicht oben sogar so ein Mühlstein als Rad fungiert?
Irgend sowas, genau. Also ich glaube schon, dass es Sinn hat.
Okay.
Und ich finde es übrigens auch geil, dass der Film das nicht erklärt. Das ist das, was Mad Max den neuen, also den Miller
Fury Road,
Fury Road so gut macht, dass er diese Sachen nicht erklärt und die halt irgendwie diese Welt einfach überlässt. Und ja, finde ich gut, dass wir nicht erfahren, was unten passiert.
Okay. Du wolltest das so, findest das gut. Gut. Ich weiß nicht, ich hätte schon irgendwie einen Context-Clue.
Du hättest gerne einen Exposition Dump gehabt, wo einer auf dem Pferd zu dir aufblickt und sagt, seht nur, da ist die Mühle von
na, aber das, Mühle keine Schmerzen. Ahnung, dass aus dem Tor dann jemand rauskommt mit einem Sack Mehl oder so. Irgend sowas, weißt? Dass man zumindest erahnen kann, was es ist. Aber egal, was wichtig ist, dass es niemand überlebt, außer dem Arnie. Ich glaube, so ist das zu verstehen. Und dieses Wheel of Pain tötet alle, die nicht stark genug sind, und nur Conan ist stark genug. Und weil er so stark ist, darf er dann Gladiator werden. Oder? Das ist so der Auswahlprozess, das Scouting.
Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist.
Okay, so habe ich es verstanden. Ja. Aber auch das wird nicht wirklich erklärt. Jedenfalls ist er dann Gladiator. Und an der Stelle war ich jetzt so froh, dass ich den Film auf Englisch geschaut habe. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch daherkommt.
Ich glaube, aber auf Deutsch schon, ich weiß es gar nicht mehr.
Hier sieht man zum ersten Mal hört man vielmehr diese geilen Arnie-Geräusche, die man ja aus Parodien kennt. Aber die echten Geräusche sind ja wirklich so wie die Parodien. Und ich bin zerbrochen an der Stelle. Ich weiß nicht, es gibt von Red Letter Media, das ist so ein YouTube-Channel, die über Filme reden, sehr despektierlich und humoristisch. Die haben eine Best of the Worst-Serie, wo sie ein Wheel of the Worst, wo sie sich einfach random super schlechte alte Filme anschauen. Und da haben sie den Josh Robert Thompson eingeladen und der macht einfach einen grandiosen Arnie. Also wer sich die Wheel of the Worst Nummer 29 raussucht mit Josh Robert Thompson, grandiose Arnold Schwarzenegger Parodie. Man findet auch von ihm andere Parodien von ihm auch an anderer Stelle auf YouTube und so weiter, aber der ist wirklich gut. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hat der sogar für das Metal-Projekt Austrian Death Machine, jo, dir sagt das sicher was, oder?
Ja, fix.
Hat der, glaube ich, sogar den Arnie gesprochen.
Von wem war das Side-Project von dem ganz groß?
Von Tim Lambesis von SLA Dying, der allerdings eine sehr, problematische Figur ist, weil der hat aus Auftragsmörder auf seine Frau angesetzt.
Ah, cool. Classic Metal.
Was man also gut macht als guter Christ. Weil er ist ja Christ natürlich. Und da kann man sich ja nicht scheiden lassen, nehme ich an. Ich weiß nicht, was seine Ratio war, aber dafür war er im Gefängnis. Das hat er abgesessen, die Strafe mittlerweile. Er ist jetzt wieder draußen. Auch wieder frisch verheiratet mit einem anderen. Ich glaube, die lebt noch, aber ist nicht mehr mit ihm verheiratet. Jemand anderes ist jetzt wieder mit ihm verheiratet. Egal. Genug von Austrian Death Machine. Haben leider geile Musik. Muss man leider auch sagen. Jedenfalls Arnie-Geräusche. Ich fand sie grandios und wirklich so wie die Parodie. Also das ist wirklich org. Aber ich muss auch sagen, später bin ich will nicht sagen beeindruckt, aber ich habe anerkennend genickt bei der einen oder anderen Schauspielleistung. Zum Schluss hält er mal so einen Monolog kurz vor dem Showdown, glaube ich. Wir werden später reden.
Lass mich raten. Chrom, wenn du mir jetzt nicht beistehst, scher dich zum Teufel. Meinst du den?
Na, es war, was war denn das? Irgendwie, da betet er, ich weiß, ja, es war eh sowas ähnliches, aber ganz zum Schluss hat er dann noch irgendwie so einen Fluch in Richtung Falser Doom, glaube ich, geschickt und so quasi sich aufgehypt vor der letzten Schlacht oder irgendwie sowas, ich weiß es jetzt gar nicht.
Das meine ich.
War das schon das? Okay. Ja, vielleicht war das eh das. Ja. Jedenfalls irgendwo haben wir gedacht, gute Delivery.
Ein Charakterdarsteller.
Ja, mindestens, genau. Wer hat nochmal den Oscar in dem Jahr bekommen? War es Arnold? Naja. Genau, also er ist dann Gladiator und nicht nur Gladiator, er darf dann auch Bücher lesen und so weiter. Und das fand ich jetzt so interessant, dass du das vorher gesagt hast mit dem, dass der so ein Naturbursch ist und so. Aber hier ist er ja quasi ein Renaissance-Mensch, ein Humanist, der quasi die Literatur der Welt verschlingt und dann mit Genghis Khan-Zitaten um sich wirft. Wenn er gefragt wird, was ist das Beste im Leben? Kannst du dich erinnern?
Ja, voll.
Also er sagt, to crush your enemies, see them driven before you and hear the lamentations of their women. Und das ist ein Genghis Khan-Zitat.
Okay. Ja, ich habe da in meinen Notizen noch ein Zitat zu Conan, das sagt, er ist ein Wilder außerhalb der Zivilisation, ausgegrenzt, unverstanden. Er zeigt uns alle Fehler der Zivilisation und steht immer auf der Seite der Unterdrückten.
Okay. Ja, sieht man jetzt in dem Film vielleicht nicht ganz so raus, aber soll so sein. Ich meine, er ist immerhin nett zu der einen, die gezwungen wird, dass sie Sex mit ihm hat.
Voll, das ist ja gentlemanesk.
Ein Feminist, wie er im Buche steht, würde ich sagen. Ja, und irgendwann wird er dann freilassen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum. Hat er ausgedient? Haben die Leute, die mit ihm Geld verdienen, genug Geld gemacht? Haben sie gesagt, so Conan, du darfst jetzt gehen?
Ich habe das beim Schauen schon verstanden, aber ich kann es dir jetzt nicht mehr sagen.
Ja, natürlich hast du es verstanden.
Ist er nicht irgendwie gekommen und wollte ihn umbringen und dann ist er gerettet worden von dem Typen, einfach freigelassen worden oder so, irgend sowas?
Ich weiß nicht, aber er hat dann jedenfalls einen Unterschlupf gefunden, wo er dann so ein altes Schwert findet. Vor Hunden ist er, glaube ich, davon gelaufen oder irgend sowas. Dann hat er Sex mit einer Prophetin? Fragezeichen.
Mit der Cray-Cray, Dämonen-Lady.
Genau, die prophezeien ihm dann schon einiges und schickt also, ihn auch quasi auf den richtigen Weg, wo er seinen den Hunter Doom findet oder so. Ich glaube, die sagt ihm, was er jetzt zu tun hat, um sich zu rächen. Und am Weg dorthin, oder beziehungsweise nachdem er aus der Hütte rauskommt, nach dieser wunderschönen Nacht, die sie miteinander verbringen, freundet er sich dann auch mit dem Subotai an.
Ja, aber warte noch, da gibt's noch einfach, die Spezialeffekte sind so geil, wie sie einfach so sein Leuchtwesen wird und von dannen fliegt.
Ah ja, stimmt. Gut. Ja, die waren nicht schlecht. Puh. Auch später dann diese Geister.
Ja, die Geister, super.
Schaut gut aus.
Richtig
ja.
Cool.
Ja, wirklich. Also unironisch
sind natürlich eindeutig, sind eindeutig natürlich keine echten, also du merkst halt, dass es gezeichnet ist, aber es ist halt wieder haptisch, glaubwürdig.
Haptisch, ja. Ja. Ich fand's auch so geil, wie er da mit dem Superteil so, also sie scherzen ja am Anfang so sehr galgenhumormäßig rum, aber sie freunden sich dann an und haben so quasi denselben Weg und sie machen dann so Smalltalk und die erste Frage ist so, und zu welchen Göttern betest du so? Das ist halt auch so, was man halt so fragt.
Weiß man doch, dass das Smalltalk einfach nicht über Religion sein darf.
Na, wirklich, furchtbar. Er ist halt kein guter, wie sagt man, Gesellschafter, oder? Das hat er nicht gelernt in seiner Gladiatorenschule.
In seinem Rad.
Naja. Sie kommen dann nach Zamora. Ich glaube, die Stadt heißt nicht so, sondern die Region, gell?
Keine Ahnung.
Egal. Um den Doom zu finden. Sie wollen dann so einen Turm ausrauben und treffen dann dort noch auf Valeria.
Und wobei, wird eigentlich ihr Name irgendwann mal genannt?
Ich glaube schon.
Bin nämlich gar nicht sicher.
Na, ich glaube
also ich habe den Namen aus den Amazon-Einblendungen auf Pause drückt.
Ich glaube, einmal stellt sie sich schon vor oder zweimal.
Weil ich habe eben dann so gedacht, ist das die Valeria aus meinem Buch?
Ah, okay.
Und dann, Pause, yes.
Okay. Aber offensichtlich ganz andere Origin-Story und
ja, voll.
Wir sehen ja auch hier vollständig die Zeit, die sie mit Conan verbringt. Also da gibt es auch keine Fragezeichen, dass sie sich vorher schon kennengelernt haben oder dass dazwischen irgendwas passiert. Sie lernen sich kennen, verlieben sich, sie stirbt, Ende. Aber kommt jetzt später natürlich. Also an der Stelle treffen sie zum ersten Mal und gemeinsam sind es drei Diebe, die dann diesen Schlangenkult ausrauben wollen und da auch einen schönen fetten Klunker stehlen.
Schon wieder Ur-D&D-Charaktere einfach, oder?
Schon, ja. Aber drei gleiche Klassen, ich glaube, das ist nicht gut für eine Party, oder?
Conan ist Barbar und dann haben wir einen Dieb und was Valeria ist, weiß ich nicht.
Ist auch ein Dieb, glaube ich, oder? Aber ich kenne mich da mit D&D zu wenig aus und mit Valeria. Letzten Endes, nachdem sie fett gepartied haben über ihre tolle Beute, werden sie dann aber geschnappt. Und da kommen wir zu Max von Sydow, weil der ist der König Und der ist so beeindruckt von ihrer Chuzpe, dass er sagt, okay, ich gebe euch eine Chance. Holt meine Tochter zurück, weil die ist in den Fängen dieser Schlangen-Dudes. Holt die zurück. Dann, oder eigentlich lässt er sie eh einfach gehen. Ich weiß jetzt nicht, was er tut, wenn sie es nicht tun. Hey. Lustigerweise, Supertel und Valeria hauen ja auch gleich ab. Sagen,
aber er beschüttet sie vorher noch mit Diamanten.
Ah ja, noch besser, genau.
Take all my Edelsteine. Und wenn es euch bockt, dann bringt es meine Tochter zurück.
Genau. No worries if not. Aber nur der Conan ist tatsächlich auf dem Weg dorthin, erstmal zumindest. Er kommt dann noch bei diesen Magier, glaube ich, schon mal vorbei.
Aber halt auch nicht, weil er die Tochter retten will, sondern weil er den Typen umbringen will.
Eigentlich schon, ja, stimmt, hast recht, genau. Er hat da seine eigenen Motive, ja. Und die haben natürlich Valeria und Supertel nicht. Und am Weg dorthin kommt dann noch am Erzähler vorbei, am Akiru. Und er infiltriert dann den Tempel, indem er sich als Priester verkleidet. Auch das, den lockt er so an, so mit willst du nicht eine Gspuse mit mir haben, mit mir schönen...
Das habe ich schwierig gefunden, die Szene.
Bergjungen. Hast du es ihm nicht abgekauft? Dich hätte er nicht verführen können, haben wir eh schon festgestellt.
Na, aber ich finde es generell auch schwierig, dass man halt sagt, okay, da ist so der mal böse Schlangenkult-Typ, der ist sicher dann auch noch schwul. Und dann lässt er sich halt auch von einer klischeehaften Tuntenart dann auch noch so anlocken. Alles in allem ein bisschen schwierig.
Es funktioniert jedenfalls. Und zumindest vorerst. Wie ist denn das denn? Er geht ja dann rein, aber fliegt dann auf, gell? Und wird dann an einem Baum gekreuzigt sozusagen.
Was aber ein sehr ikonisches Bild war, finde ich.
Ja, stimmt.
Das ist ja auch cool schon aus. Wieder... Das ist dann, keine Ahnung, ein Konzeptartbuch von Dark Souls oder so hast, wäre es ein gutes Bild. Einfach so dieser gekreuzigte Baum in der Wüste. Hm?
Ich glaube, der Baum hat auch einen Namen, oder? Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Wahrscheinlich Blutbaum oder irgendwie sowas. Aber
auf Deutsch sagen sie, das habe ich geil gefunden. Kreuzigt ihn an den Baum. Und dann ist der, genau, ein Baum in der Wüste.
Also niemand fragt, welcher Baum, sondern... Also ja, der eine Baum, den wir haben. Okay. Er wird dann jedenfalls in letzter Sekunde sozusagen noch gerettet, bevor er komplett abnippelt, aber er ist schon nicht mehr ganz so frisch. Und
aber er nippelt deswegen, dann trotzdem noch ab, oder? Also er ist dann schon tot.
Ja, ich weiß nicht, ob er wirklich tot ist, aber so kurz vor tot. Er würde sterben.
Ich glaube schon.
Er würde sterben.
Ich glaube, er stirbt.
Du glaubst, er stirbt.
Holen ihn zurück, ja?
Okay.
Weil Valeria macht ja quasi den Deal so. Holt sie ihn zurück und dafür kannst du mich haben.
Naja, also, okay, ich hätte es eher so Geisterheilung hätte ich es verstanden, aber du kannst schon recht haben. Jedenfalls, sie müssen einen Deal eingehen mit den Geistern und sie sind dann auch wieder bei dem Hexer, bei dem Erzähler. Und der sagt ihnen, wir können ein Ritual machen, aber es wird ein Preis verlangt. Weil Lehrer sagt, ja, ich zahle den Preis. Ja. Und es funktioniert tatsächlich, Conan überlebt. Hier haben wir die Geister in diesem Ritual, die wir beide super sehr cool fanden.
Richtig cool. Auch, dass er so schwebt und so, das war echt eine geile Sequenz. Mhm.
Und
auch,
dann,
dass er so cool mumienmäßig angemalt ist.
Oh, das wollte ich sagen, gut, dass du sagst. Das fand ich sehr geil, dass die Magie, diese, dass der Körper so beschriftet werden muss. Das fand ich sehr geil. Hat mich erinnert, oder ich frage mich, ob sich Villeneuve oder sein Production Designer, seine Designerin, keine Ahnung, hier inspirieren haben lassen, weil wenn du jetzt an Dune denkst und Rebecca Ferguson, die hat auch so Schrift im Gesicht. Kannst du dich erinnern?
Da glaube ich tatsächlich eher, dass, ohne dass ich es noch genau im Kopf habe, dass das eher aus dem Buch kommt. Und Dune ist ja tatsächlich wieder vor dem 1982 Film erschienen. Also das Buch.
Vor dem Film schon, ja. Das Buch ist...
Sogar der David Lynch-Film ist, glaube ich, vor dem Film erschienen, oder?
Schon?
82. Also auch 82.
Oder auch?
Oder 84? Okay. Na, wurscht. Aber auf jeden Fall glaube ich fast, dass das mit den Schriftzeichen wahrscheinlich aus dem Buch kommt.
Nein, 1984 war Dune, aber ja. Jedenfalls fand ich sehr cool, die Magie, so hey, ich muss den Körper beschriften und so, das fand ich eigentlich auch ganz nice. Und Conan überlebt dann dadurch oder wird zurückgeholt von den Toten und sie können dann zu dritt einen neuen Versuch starten und sie wissen jetzt auch einen geheimen Eingang und dieser Berg, der ist eigentlich hohl und da drin ist dann eh schon die volle Orgie am Abgehen und hier haben wir aber wieder eine Schleichsequenz.
Viel Verständnis für die... Für den Schlangenkult, weil ich würde es genauso machen, wenn ich einen Schlangenkult hätte.
Hohlen Berg nutzen mit, und Orgien dort feiern?
Mit Orgien, voll. Und auch diese Suppen mit Menschenhänden. Also.
Wenn schon Kult, dann richtig.
Ja. Keine halbe Sache.
Na.
Die Schleichsequenz ist super, weil sie sich erst so tarnfarbenmäßig anmalen und ich so denke, what the fuck, wie lächerlich ist das? Und dann sieht man sie aber tatsächlich relativ schlecht da an den Felsen.
Ja, aber wenn sie dann drinnen sind, und das fand ich immer so geil, und das war auch im Turm schon so, ich weiß nicht, da, ob das eine Regieentscheidung war oder es einfach nicht anders möglich war, aber die Sets sind in dem Fall absolut vollkommen ausgeleuchtet. Und sie verstecken sich nicht in irgendwelchen Schatten, sondern gehen einfach so cartoonmäßig so ganz dim, schleichen sie so rum in helllichten Tageslicht, ja, mehr oder weniger.
Deswegen haben sie ja die Camouflage.
Also das fand ich etwas eigenartig, dass das so inszeniert werden soll. Nicht mal der Versuch gestartet wird, dass man das so tut, als wäre das irgendwie zwielichtig. Naja, die gehen da durch den hell ausgeleuchteten Raum, schleichen halt rum und schaffen es aber mehr oder weniger, dass sie das auch infiltrieren. Kommt dann aber doch zu einem Scharmützel. James Earl Jones verwandelt sich in eine Schlange. Ich weiß nicht, flieht er oder greift er an, ja, als Schlange oder haut er einfach nur ab?
Ja. Er hat hinterm Thron dieses Loch, dieses Schlangenloch, ja, und da schlängelt er sich rein. Und dann ist er weg.
Genau. Aber auf der Flucht.
Die Morph-Sequenz war geil.
Die Morph-Sequenz war geil, in der Tat, ja. Und auf der Flucht kann er sie dann aber mit seinem Schlangenbogen noch abschießen. Und ja. Valeria zahlt jetzt sozusagen den Preis, wird an der Stelle von der Schlange umgebracht und sie stirbt, ja. Und Conan natürlich sehr betrübt. Aber sie haben die Prinzessin mit. War quasi so ein bisschen im Vorbeigehen, haben sie die mitgenommen, wenn sie schon da sind. Und verwenden sie jetzt als Köder, um hier quasi Conan allein zu Hause mäßig einen Hinterhalt zu bauen. Fand ich geil, weil wer braucht schon die, wie heißen sie, bei den Spartiaten, Thermopylen oder so ähnlich, oder? Mhm. Wer braucht die schon, wenn man Stonehenge hat? Das eignet sich viel besser, kann man sich viel besser verstecken, ja. Und ich muss zugeben,
wenn man es noch so schön dekoriert mit Skelettkriegern und.
Ja, ich hatte an der Stelle schon voll vergessen, dass ja die Frau, die sie entführt haben, tatsächlich ja die Frau ist, die der König wiederhaben wollte. Sie haben ja eigentlich wenig Interesse daran, dass sie sie beschützen oder irgendwas. Sie verwenden sie halt jetzt als Köder einfach.
Voll. Naja, ich habe schon ein bisschen den Eindruck gehabt, dass sie so die Queen, also die oberste Sklavin von einem Schlangenkult war. Oder
ja,
Sklavin,
sicher.
Aber halt Untergebene.
Ja, ja.
Also die ich habe schon so verstanden, dass er die mitnehmen will, weil die halt seine Nummer 1 ist.
Genau. Aber ich habe vergessen gehabt, dass sie auch die Königstochter ist. Ja, genau. Aber ja, der Plan geht auf. Sie können alle Schergen umbringen. Unter anderem auch, als Valeria als Walküre wiederkehrt, um einen von den Iron Maiden Bassisten zu blenden.
Das ist einer von denen ist im Gérard Depardieu.
Ah, einer von denen ist Gérard Depardieu. Okay, verstanden. Und Conan kriegt auch das Schwert seines Vaters wieder, weil das Gérard Depardieu schwingt, glaube ich. Der hat sie mir geklaut am Anfang des Films. Voll. Und jetzt ist es zwar zerbrochen, aber er hat es zumindest wieder. Weil er, glaube ich, zerbricht sogar mit seinem Grabesschwert, gell? Zerbricht er das Schwert seines Vaters, um es dann trotzdem an sich zu nehmen. Naja. Und dann macht sich Conan nochmal auf, um jetzt tatsächlich den Doom zu stürzen. Und den Kult sozusagen zu beenden, weil wenn man den Doom umbringt, dann offensichtlich wurden die alle hypnotisiert oder der Bann ist gebrochen jedenfalls. Die Schergen können weglaufen. Was ja auch sehr geil ist, weil der Arnie, also Conan und Tauter Doom haben ja mal so eine kurze Auseinandersetzung, wo der Doom ihn fragt, was glaubst du, was das Stärkste ist oder irgendwie sowas. Oder der Arnie sagt, Stahl ist das Stärkste. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber der Doom sagt, ne. Und quasi demonstriert da seine Stärke, indem er einfach jemanden dazu zwingt, sich in den Tod zu stürzen.
Was schon ein gutes Bild ist, finde ich.
Ist gut gemacht, ja. Also fast wie bei, wie hieß er, Midsommar.
Voll. Oder Northman.
Mhm, genau. Ja, und damit ist der Doom-Kult ausgelöscht, wenn man so will.
Und wenn ich, also sieht man ja jetzt auch im echten Leben, wie das funktioniert. Also wenn du den Kopf der Schlange abschlägst, dann ist sofort alles gut. Sieht man aus dem Iran ganz gut, wie das funktioniert.
Genau. Und aus rechtlichen Gründen würden wir das niemandem empfehlen zu tun, ja. Versteht uns nicht falsch. Wir wollen nicht, dass andere Köpfe von anderen Schlangen abgeschlagen werden. Das ist nicht, wofür wir hier stehen. Der Film endet dann noch mit einem kleinen Ausblick auf die Zukunft von Conan und, ja, und dem Satz "And this story shall also be told."
Und jetzt kommt sie. Nur 40 Jahre später.
Ich meine, ja genau, der Destroyer aber war dann noch dazwischen.
Darf ich bitte noch kurz sagen, fantastisch bitte dieses Artwork ist?
Welches
das
Artwork?
Das ist ein gezeichneter Conan, ein alter, grauhaariger Conan, der am Thron sitzt und dann kommt dieses bla 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 und er wird König, bla 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 bla.
Ich muss zugeben, da habe ich dann vielleicht in meine Notizen gerade reingearbeitet.
Ich habe es mit dem Handy abfotografiert.
Ja, geil, schick dann, mir. Ja, weil ich schaue mir das live an.
Ich hab tatsächlich dann einfach gedacht, haben die das so nachträglich eingefügt, dass es ausschaut wie der alte Schwarzenegger oder haben sie den Schwarzenegger damals einfach perfekt alt getroffen? Das ist
prophetisch geradezu, oder was?
Voll. Also okay. Das hat mir richtig gut gefallen.
Oder haben sie es wieder George Lucas jetzt im Nachhinein einfach nochmal reingelatscht?
Also das habe ich mich wirklich kurz gefragt, ob es so war.
Okay.
Ja, da ist es jetzt, mein Foto. Ja, natürlich finde ich es erst auf die gar nicht.
Na gut. Willst du, ich hoffe, ich lenke dich jetzt nicht zu sehr von der Fotosuche ab, aber willst du zum Film noch was sagen, zu Conan der Barbar, oder können wir die Folge zum Ende bringen?
Naja, was vielleicht noch ganz interessant ist, was ich immer wieder mal, ich denke über die echte Welt dabei nach, Robert E. Howard sagt halt, dass die Barbarei immer über die Zivilisation siegt und Zivilisationen halt die Tendenz haben zu fallen. Da denke ich immer wieder mal drüber nach, wenn ich mir so die aktuelle Weltpolitik anschaue. Also völlig unzynisch meine ich das jetzt, ob da nicht ein bisschen Wahrheit dahinter ist, bei aller Bitterkeit. Weil ich mir halt zum Beispiel auch denke, dass wenn ich mir Österreich anschaue und Wien, glaube ich, ist halt kulturell der Höhepunkt vor ungefähr 100 Jahren gewesen. Abgesehen davon, dass es natürlich sehr antisemitisch war. So prinzipiell die Kunst und so weiter und das war halt, da war bei uns der Höhepunkt vor 100 Jahren und die Amis haben ihren Höhepunkt halt in den letzten 100 Jahren gehabt und jetzt würde ich sagen, haben halt den Höhepunkt gerade so, keine Ahnung, Shanghai und Dubai und diese Geschichten und danach geht's halt langsam wieder bergab. Russland hat seinen Höhepunkt auch vor langer Zeit gehabt, auch wenn Putin es nicht wahrhaben will und ja.
Ich weiß jetzt aber nicht, ob Barbarei unbedingt das, wie soll man sagen, der Gegenpol dazu ist, zu dieser Zivilisation. Ich meine, ja, natürlich. Aber nicht, also, wie soll man sagen, die Barbarei gewinnt ja nicht über die Zivilisation, sondern die Zivilisation löst sich irgendwann einfach auf und verfällt wieder in die Barbarei, oder?
Ja, voll. Naja, ja, keine Ahnung. Ja, voll.
Aber es ist so oder so traurig und tatsächlich ein bisschen ein Zeichen der Zeit. Ich habe jetzt auch das Gefühl, wir haben jetzt sehr lang in unseren Breitengraden, ist es grundsätzlich besser worden, was auch immer, das meiste ist einfach besser worden. Und jetzt fängt es an, dass es wieder schlechter wird. Alles Mögliche.
Ja. Ich habe dir das Foto geschickt, falls du es gesehen hast.
Ich kann mich jetzt wieder erinnern, wo ich sehe, und es ist wirklich cool, ja. Es ist wirklich cool. Haben sie gut gemacht. Aber wahrscheinlich haben sie einfach dem Arnie ein Bart aufgepickt und das dann abgepinselt oder so. Ja, es schaut gut aus, ja. Bin gespannt, wie sie das dann im kommenden Film King Conan darstellen werden.
Wissen wir, wann King Conan kommt?
Ich weiß es nicht und ich glaube, es ist jetzt auch erstmal nur die Ankündigung.
Weil, also zum Beispiel der neue Red Sonja war ja das Paradebeispiel für Production Hell. Der war ja, glaube ich, angekündigt, nachdem Robert Rodriguez Sin City 1 gemacht hat. Hat er gesagt, okay. So, jetzt mache ich Red Sonja.
Oh.
Hat er nicht gemacht und es wurden viele Red Sonjas durchgetauscht und am Ende ist halt irgendwas dabei rausgekommen. Aber wenn er irgendwo gratis ist, finde ich, kann man sich trotzdem mal anschauen. Einfach, wenn man so auf dieses trashige Sword and Sorcery ein bisschen steht, passt es schon.
Okay. Also jedenfalls soll beim kommenden King Conan soll der Christopher McQuarrie Regie führen und das Drehbuch schreiben. Okay. Also sprich Mr. Mission Impossible.
Ja, aber gut, wenn Oliver Stone nicht mitschreibt, schreibe ich mir den Film nicht an.
Ja, ich bin mal milde gespannt. Schauen wir mal, was das wird.
Ich glaube halt, dass er viel brutaler wird als der alte und besser inszeniert wird. Das entnehme ich zum Beispiel einfach den neuen Rambo-Teilen oder den neuen Rocky-Teilen und so weiter. Da hat man einfach beim Production-Niveau ziemlich zugelegt bei den neuen Teilen.
Hm.
Und ich prophezei, dass der Film nicht King Conan heißen wird, sondern einfach nur Conan. Ohne Untertitel.
Ach so, ja, das ist so 2010er Jahre, oder? Wo es dann irgendwie Rambo gab und John, nicht Rambo, John.
Rocky.
John Rambo und wie hieß der? Da gab es doch ein paar. Ne, Rocky. Ja, Balboa, hieß der Balboa? Ich weiß es nicht mehr.
Hat nicht der letzte oder vorletzte Scream-Teil dann auch nur noch Scream geheißen?
Ja, er hat wieder Scream geheißen, ja. Stimmt. Der vorletzte, naja, vorvorletzte. Es gab ja gerade einen neuen. Der fünfte Teil hieß, glaube ich, wieder Scream und der sechste hieß dann wieder Scream 6 oder so. Ja. Naja, wir werden es sehen. Vielleicht werden wir ihn dann besprechen, wenn er dann irgendwann kommt.
Sie werden ihn King Conan nennen.
Ja.
Oder Conan the King.
Ja, aber wem jetzt das irgendwie zu Doom und Gloom war, was wir da zum Schluss gesprochen haben, den kann ich ja noch auf die letzte Escaniversary-Folge verweisen, wo wir über Utopien gesprochen haben. Auch damals schon unter dem Aufhänger, wir bräuchten etwas positivere Themen, weil die Welt irgendwie gar nicht so geil ist. Aber deswegen hat man den Eskapismus, oder? Um sich feige dorthin zu fliehen.
Ja, tatsächlich wird irgendwann in der Doku auch gesagt, dass Fantasy immer mit gesellschaftlichem Wandel einhergeht. Oh. Also mein Herr der Ringe und so weiter ist halt auch stark von Tolkiens Erfahrungen in den Weltkriegen geprägt.
Mm, erster vor allem, ja.
Auch ein interessanter Gedanke.
Mm.
Dass dieser Eskapismus und dieses gleichzeitig doch irgendwie spiegeln, was gerade abgeht in der Welt.
Mm-hmm.
Dass das und Game of Thrones und so weiter ist halt irgendwo rund um die Golfkriege entstanden. Kann natürlich jetzt auch nicht unbedingt zusammenhängen, sondern halt Zufall sein, dass das nebenbei zufällig entsteht, aber ja, sei auch noch gesagt. Ich habe alles klar gesagt.
Gut, dann war's das für heute, würde ich meinen.
Danken wir den Kindern, dass sie nicht geschrien haben.
Genau, und unseren Frauen, dass sie die Kinder überwacht haben. Meins hat, glaube ich, mal geschrien, aber meine Frau hat sich wohl drum gekümmert, also danke an der Stelle. Wir hoffen natürlich, liebe Zuhörenden, dass euch die Eskapode gefallen hat, dass sich das lange Warten vielleicht sogar ausgezahlt hat und dass ihr auch in Zukunft wieder dabei seid. Wann auch immer das sein wird. Also wie gesagt,
ja,
das wird
spätestens jetzt zu King Conan.
Ja, genau.
Na, ich hoffe doch früher wieder mal.
Ja, dass man nicht den halben Jahresrhythmus schaffen, sondern etwas öfter was rausbringen. Wenn ihr Fragen oder Feedback zur Show habt, schickt uns gerne eine Mail, eskapoden@kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com/eskapoden. Wir sind theoretisch noch auf dem einen oder anderen Social Media, aber ich glaube, das können wir uns jetzt sparen. Also Twitter sind wir sicher nicht mehr. Also sind wir zwar noch, aber schauen wir nicht mehr rein. Deswegen würde ich sagen, jetzt geht's lieber auf die Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast und so weiter und lasst uns Abos, Reviews da, da würden wir uns wirklich drüber freuen. Oder halt Likes, was es halt so gibt. Oder ihr erzählt einfach Freunden von uns. Das würde uns auch sehr helfen, dass wir mehr Leute erreichen. Jo, bist du denn sonst noch irgendwo im Internet zu finden? Wir haben ja früher immer unsere Social Media so ein bisschen an der Stelle erwähnt, aber ich persönlich bin extrem passiv geworden. Ich lese zwar noch, aber poste nicht mehr.
Ja, auch. Und eigentlich will ich halt auch diese ganzen Tech-Faschisten immer unterstützen.
Ja. Also es gibt keine Social Media mehr.
Also du kannst diese ganzen Dinge halt nicht nutzen, ohne dass du damit einfach aktiv Trump und amerikanischen Faschismus unterstützt. Und das tut mir persönlich eigentlich ein bisschen weh und ich will es eigentlich nicht.
Ja.
Dasselbe gilt für Amazon und KI und diesen ganzen Scheiß, ja, alles miteinander.
Ja, und auch wenn Spotify schwedisch ist, so viel besser ist es ja auch nicht. Aber hey, bitte, holt euch einfach den RSS-Feed auf der Website. Das gibt's immer noch. Podcast ist ja tatsächlich immer noch eine Technologie, die auch ohne diese Tech-Konzerne auskommt. Eh schön. Müssten wir eigentlich wieder mehr promoten, oder? Den RSS-Feed. Wie gesagt, kinofilme.com/eskapoden. Da findet man das. Und wir freuen uns, wenn ihr uns dort abonniert.
Gibt's auch wieder Lichtspielcast?
Gibt's natürlich auch. Gibt's natürlich auch. Ich weiß jetzt noch nicht ganz, was zuerst rauskommt und ob ich das schon spoilen darf. Ich tue es jetzt einfach mal. Project Hail Mary wird unsere neue Episode sein. Also der Astronaut heißt er, glaube ich, in unseren Breitengraden. Oder falls die Eskapoden zuerst rauskommen, dann ist die letzte Folge der Toxic Avenger von 2023. Das Remake. Gerne da reinhören, da bin ich auch dabei. Würde mich natürlich auch freuen. Und sonst verabschieden wir uns. und hoffen, wir hören uns bald wieder da draußen. Macht's es gut, auf Wiederhören.
Ciao.